Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Andrea Marti. Heute begrüßen wir erneut Pfarrer Bernhard Schneider, der uns über Kaiser Karl von Österreich und seine Bemühungen um den Weltfrieden berichten wird. Liebe Hörerfamilie, bleiben Sie am Radio und dies für eine besinnliche Stunde rund um Glauben, Verantwortung und Frieden. Und so begrüße ich Sie, lieber Pfarrer Bernhard Schneider, ganz herzlich. Guten Tag, lieber Pfarrer Bernhard Schneider.
Guten Tag, Frau Marti.
Lieber Pfarrer Bernhard Schneider, und nun freuen wir uns auf Ihr Referat über das Leben und Wirken des seligen Kaiser Karl. Und ich würde Ihnen gerne das Wort übergeben, lieber Pfarrer Bernhard Schneider.
Liebe Hörerfamilie, Schwestern und Brüder im Glauben. Es bedeutet mir eine große Freude, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen über eine besondere Lichtgestalt unseres katholischen Glaubens, über den seligen Karl von Österreich, den letzten Kaiser der Donaumonarchie und den letzten König von Ungarn. Ich hoffe, dass ich mit diesem Bericht Ihr Interesse wecken darf an einem großen Vorbild als Familienvater, gekröntes Haupt, Christ und treuer Katholik bis zum letzten Atemzug. Erlauben Sie mir, dass ich zunächst meine Beziehung schildere, sowie ein Vorwort zum Hause Habsburg-Lothringen und zum seligen Kaiser Karl und seiner Gattin, der Dienerin Gottes, Kaiserin Zita, für die ebenfalls der Seligsprechungsprozess im Gange ist. Einmal kommt mein Interesse daher, dass ich in Ramsen im Kanton Schaffhausen aufgewachsen bin, mein Bürgerort auch. Als Bub, geschichtsinteressiert, fragte ich meinen Vater: Warum sind wir eigentlich katholisch inmitten eines reformierten Kantons? Der Vater erklärte, dass wir bis zu Kaiserin Maria Theresia, also bis gegen Ende 18. Jahrhundert, österreichisches Hoheitsgebiet war. Wir gehörten also nicht noch nicht zur Eidgenossenschaft. Als Kaiserin Maria Theresia dieses Gebiet an die Eidgenossenschaft, zunächst an den Kanton Zürich, abgetreten hatte, fügte sie eine Klausel ein im Kaufvertrag, dass der katholische Glaube geschützt und gewährt bleiben muss. Das ist dann auch so geblieben, als von Zürich her unser Dorf Ramsen dem Kanton Schaffhausen zugeordnet wurde, aus geografischen Gründen auch. Das ist die eine Sache. Später, als ich Seminarist war im Priesterseminar St. Luzi in Chur, lernte ich die letzte Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, die Dienerin Gottes, Kaiserin Zita, kennen. Sie lebte nahe der Bischofsstadt Chur, im Johannesstift in Zitzers, während 26 Jahren bis zu ihrem Tod. Kaiserin Zita war eine sehr tiefgläubige, fromme Katholikin. Sie besuchte in Zitzers jeden Tag die Heilige Messe, betete den Rosenkranz in der Hauskapelle, aber an hohen Festtagen kam sie gern nach Chur in die Kathedrale, um dort die bischöflichen Gottesdienste mitzufeiern. Wir als Priesteramtskandidaten hatten die schöne Aufgabe, beim Pontifikalamt, damals mit Bischof Johannes von der Ach, ministrieren zu dürfen. Auf diesem Wege lernte ich Kaiserin Zita persönlich kennen, schätzen und auch verehren. Sie machte mir Eindruck. Und in privaten Gesprächen erzählte sie mir immer wieder von ihrem Ehemann. Sie sprach von ihm immer als dem Kaiser. Sie erzählte mir von ihrem Ehemann, von ihrer wunderschönen Ehe, wie er ein guter Vater war, ein tiefgläubiger Christ, ein frommer Katholik, aber auch die schicksalsschweren Jahre, wie er unerwartet auf den Thron Habsburg gekommen ist, obwohl er für die Thronfolge nicht vorgesehen war, wie dann der Erste Weltkrieg ausbrach, wie man an der Monarchie zu rütteln begann, schließlich den Kaiser entmachtete, ja sogar des Landes verwies. All das weckte mein Interesse für den seligen Kaiser, aber auch für seine Gattin, sie selber, die Dienerin Gottes, Kaiserin Zita. Zunächst zu Kaiser Karl. Karl war der älteste Sohn von Erzherzog Otto von Österreich. Otto war der Neffe des regierenden Kaisers Franz Josefs I. Otto war verheiratet mit Prinzessin Maria Josepha von Sachsen. Sie war die Königstochter von Sachsen, einem katholischen Haus. Der Großvater von Erzherzog Karl war Karl Ludwig, der jüngere Bruder eben von Kaiser Franz Josef I. Und nach dem Selbstmord des Kronprinzen Rudolf 1896 wurde Ottos Bruder, Erzherzog Franz Josef, Franz Ferdinand, Thronfolger. Er war also der Onkel von Erzherzog Karl, dem späteren Kaiser. Dieser Franz Ferdinand, der Thronfolger, wurde 1914 ermordet in Sarajevo. Und damit rückte Karl nach, unerwartet als Thronfolger der Donaumonarchie und er Kronprinz von Ungarn. Karl wurde am 17. August 1887 auf Schloss Persenbeug an der Donau geboren und vom St. Pöltener Bischof eben dort getauft. Seine ersten Lebensjahre lebte er mit seinen Eltern im Persenbeug oder in der Villa Wartholz. Die Erziehung oblag bis zum siebten Lebensjahr einem Kindermädchen und dann einem Grafen, der ihn für seine Zukunft als Offizier. Auch wenn die Erziehung der Kinder zunächst einem Kindermädchen und dann dem Grafen oblag, darf man nicht daraus schließen, man hätte diese einfach an Fremdpersonen abgeschoben. Nein, die Mutter, Erzherzogin Josepha, war sehr besorgt für eine gute Erziehung ihrer beiden Söhne Karl und dessen jüngeren Bruder Maximilian. Vor allem die religiöse Erziehung lag ihr sehr am Herzen und sie bemühte sich selber darum unter Beratung eines Theologen. In diesem Zusammenhang muss man sagen, die Ehe zwischen Otto und Josepha war nicht sehr glücklich. Otto hatte immer wieder neue Affären und verschiedene Beziehungen außerehelich, sodass er sich eine Geschlechtskrankheit zuzog, die schließlich 1906 zum Tode führte. Nach dem frühen Tod des Familienvaters ging die Vormundschaft für Karl und seinen Bruder Maximilian an den Onkel über, den Bruder des Vaters, Erzherzog Ferdinand, den damaligen Thronfolger. Mit 12 Jahren besuchte Karl das Gymnasium der Benediktiner in Wien im renommierten Kloster, dem sogenannten Schottenstift. Nach dem schulischen Abschluss strebte er eine militärische Laufbahn an, wie viele der jungen Erzherzoge aus dem Hause Habsburg-Lothringen, die nicht direkt in der Thronfolge standen. Wichtig ist festzuhalten, das geistliche Leben, den religiösen Weg, den Karl, der inzwischen junge Mann, gegangen ist. Durch zwei Tanten wurde er zusammengeführt mit seiner zukünftigen Frau, Prinzessin Zita von Parma. Damals war es ja üblich, dass Ehen in hochadeligen Kreisen arrangiert wurden. Das war so auch durch die Tante von Zita, durch die Tante von Karl so. Die beiden Tanten führten das junge Paar zusammen, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Karl und Zita verlobten sich im Jahre 1911 und im gleichen Jahr heirateten sie am 21. Oktober. Man möge sich dieses Datum merken. Der 21. Oktober sollte später eine neue Bedeutung bekommen im Blick auf Kaiser Karl. Aus dieser glücklichen Ehe entsprossen die 8 Kinder. 1912 Otto, 1914 Adelheid, 1915 Robert, ein Jahr später Felix, 1918 Karl Ludwig, dann der jüngste Sohn Rudolf 1919 und schließlich noch die beiden Töchter Charlotte 1921 und die Nachgeborene Elisabeth, die nach dem Tod des Kaisers das Licht der Welt erblickte. Kaiser Karl war ein vorbildlicher Ehemann, besorgter Familienvater, ein tiefgläubiger Katholik. Er wollte seinen Kindern ein gutes Beispiel geben, ein besseres, als er selber an seinem Vater gehabt hatte. Mitten in den Wirren des Ersten Weltkrieges 1916 im November starb sein Großonkel, der regierende Kaiser Franz Josef. Und somit drückte Karl nach auf den Kaiserthron der Donaumonarchie und als König auf den Thron Ungarns. Zita, seine Frau, war somit Kaiserin und gekrönte Königin von Ungarn. Es war eine schwierige Zeit. Die Wirren des Ersten Weltkrieges, diese bittere Armut. Karl und Zita halfen, wo sie konnten, aus ihrem eigenen Privatvermögen, versuchten sie Not zu lindern, Armen zu helfen, Witwen und Waisen zu beschützen. Sie taten alles. Karl bemühte sich um den Frieden und verbündete sich mit dem Papst. Es war Benedikt der 15. auf dem Stuhle Petri. Und gemeinsam versuchten sie, den Frieden in Europa herzustellen, was ihnen aber misslang. Gegen den jungen Kaiser wurden Intrigen gesponnen, Lügen verbreitet, Misstrauen gesät und sein persönliches Vertrauen wurde arg enttäuscht. Es wäre eine eigene Geschichte, darüber zu berichten. Schließlich wurde Kaiser Karl vom Thron gestürzt, ja, sogar des Landesverband, fand Zuflucht in der Schweiz zunächst, im Schloss Wartegg, bei Roman Rorschach am Bodensee, zusammen mit der Familie und seiner Mutter, Erzherzogin Josepha. Die St. Galler Regierung wollte ihn nicht da haben. Die Nähe zu Österreich fürchtete man, könne zu Konflikten führen. So zogen Karl und die Familie weiter an den Genfersee im Kanton Watt, wo sie für längere Zeit blieben. Aber auch da war ihnen die freisinnige Regierung des Kantons Watt nicht wohlgesinnt. Schließlich verließen sie schweren Herzens am 21. November 1921 die Schweiz, zogen mit, nicht mit allen Kindern, mit zwei oder drei Kindern nach Madeira. Aus Sicherheitsgründen ließen sie die anderen Kinder noch zurück in guter Obhut am Genfersee. Der Abschied von der Schweiz, wie gesagt, fiel ihnen sehr, sehr schwer. Die kaiserliche Familie, Kaiser Karl und Kaiserin Zita, ließen sich also auf der Insel Madeira nieder. Zuerst mit 2 oder 3 Kindern, die anderen Kinder reisten nach. Kaiserin Zita war guter Hoffnung. Sie war schwanger mit ihrem 8. Kind. Im März 1922 zog sich Karl eine schwere Erkältung zu. Erst gut 2 Wochen später wurde nach einem Arzt gerufen, der eine schwere Lungenentzündung feststellte. Diese wiederum löste eine schwere Infektion im ganzen Körper aus. Hohes Fieber entwickelte sich. 3 Ärzte bemühten sich um die Gesundheit von Karl. Aber sie vermochten die Krankheit nicht zu besiegen. Eine schwere Zeit des Leidens, die der junge Familienvater, erst 34-jährig, mit großer Bewunderung und mit einer tiefen Gelassenheit und einem unglaublich inneren Frieden ertrug. Er betete viel. Und wenn ich erinnern darf, dass er sich als Bub mit etwa 11 oder 12 Jahren dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht hatte, dann kam das wieder auf dem Sterbebett ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Immer wieder, das weiß ich von Kaiserin Zita persönlich, habe er geflüstert: Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Der Kaiser wurde immer schwächer. Die hochschwangere Gattin, Kaiserin Zita, wich nicht von seinem Bett. Und der Kaiser verlangte, der sterbende Kaiser, seinen ältesten Sohn Otto, gerade mal 11-jährig, zu sehen. Die Ärzte rieten eigentlich ab, einfach weil sie befürchteten, dass das Bild des kranken Vaters, des sterbenden Vaters, für den Buben unerträglich sei. Kaiser Karl bestand darauf, den Thronfolger Otto zu sehen. Und er sagte: Der Bub soll sehen, wie man als Kaiser, als Christ und als Katholik stirbt. Von Erzherzog Otto, bekannt als Otto von Habsburg, dem späteren Europaparlamentarier, weiß ich persönlich, dass ihn dieser Satz das Leben lang begleitet hat und nie mehr verlassen und auch wesentlich sein Leben bestimmt habe. Gesehen zu haben, wie der junge Vater, knapp 35 Jahre alt, stirbt. Die Erkrankung des jungen Kaisers führte am 27. März zum Eintritt der Bewusstlosigkeit. Am 1. April 1922 um die Mittagszeit stirbt der Kaiser in der Villa Quinta do Monte im Opfunkhal auf der Insel Madeira. Er ist noch einmal zu sich gekommen vor dem Sterben und hat die Hand der Kaiserin gehalten und jedes seiner Kinder, alle sieben, mit Namen genannt und jedes einzelne der sieben Kinder dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Und am Schluss noch, man wusste damals also noch nicht, wie heute, ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, hat er einfach das Kleine im Mutterschoß auch noch ganz besonders dem heiligsten Herzen Jesu übergeben und anvertraut, wie auch seine eben damals hochschwangere Gattin. Am gleichen Tag hat man seinen Leichnam einbalsamiert und ihn mit seiner ihm zustehenden Uniform bekleidet. Die Beisetzung des jungen Kaisers fand auf Madeira statt, in einer Seitenkapelle der Wallfahrtskirche Nossa Senhora de Monte ob Funchal. An der Zeremonie nahmen etwa 30.000 Personen der Bevölkerung von Madeira teil. In Prag und in Budapest feierte man am 4. April nach der Nachricht der Kunde des Todes Trauergottesdienste. Am 6. April wurde auch im Stephansdom zu Wien ein Trauergottesdienst für den verstorbenen Kaiser Karl gefeiert, durch den damaligen Erzbischof Piffel, den Kardinal. Auch der Bundeskanzler und der Nationalratspräsident nahmen daran teil. Obwohl das in Österreich damals verpönt war, stimmte man am Schluss des Gottesdienstes die Kaiserhymne an. Interessant für uns Schweizerinnen und Schweizer ist, im Rahmen der Einbalsamierung am Todestag entnahm man das Herz des Kaisers in eine Herzurne, das schließlich in Muri im Kanton Aargau in der Loreto-Kapelle aufbewahrt wird. Dort befindet sich ja die Familiengruft der Familie Habsburg-Lothringen. Eine Gruft ist die bekannte Kapuzinergruft in Wien, aber auch die Kaisergruft, die Habsburger Gruft in der Klosterkirche in Muri im Aargau hat eine große Bedeutung bis auf den heutigen Tag für die Nachkommen der kaiserlichen und königlichen Familie. Die Kaiserin Witwe Zita war überzeugt, dass der Seligsprechungsprozess für ihren Ehemann eröffnet wurde, weil sie ihn eben als tiefgläubigen Christen und Katholiken erlebte, als vorbildlichen Ehemann und liebender Familienvater, weil sie seine Friedensbemühungen kannte, die zwar erfolglos geblieben sind, aber Bemühungen zählen. tatsächlich wurde schließlich der Seligsprechungsprozess eingeleitet. Es wurden alle Fakten gesammelt und zur Unterstützung der ganzen Sache bildete sich die Kaiser Karls Gebetsliga für den Völkerfrieden, die auch heute noch sehr lebendig ist. Die Kaiser Karl Gebetsliga hat sich sehr um die Seligsprechung bemüht, die dann schließlich erfolgte durch Papst Johannes Paul II., den heiligen Papst. Und zwar fand sie statt am 3. Oktober 2004. Ich darf da einfügen, ich war von der Familie Habsburg-Lothringen, vom damaligen Familienchef, dem ältesten Sohn, Erzherzog Otto, und seiner Familie eingeladen, eben auch an dieser Seligsprechung teilzunehmen, und durfte auch bei der Papstmesse auf dem Petersplatz als Kommunionspender mitwirken. Ein unvergessliches Ereignis für mich, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Im November 2009 wurde schließlich auch der Seligsprechungsprozess für Kaiserin Zita eingeleitet. Der Seligsprechungsprozess für die Kaiserin und Königin, die wie gesagt die letzten 26 Jahre in der Schweiz gelebt hat, ist in gutem Gange. Kaiserin Zita, eine fromme Frau, die gerade auch in ihren im Lebensabend sehr, sehr viel gebetet hat, nicht nur für ihre Familie, für ihre inzwischen zahlreichen Enkel und auch Urenkel. Sie hat für das Land Österreich gebetet, für die Länder der ehemaligen Donaumonarchie. Und sie war uns Seminaristen und Priesteramtskandidaten eine große Stütze, weil sie immer wieder für uns gebetet hat und uns auch ihr Gebet zugesichert hat. Ich habe eine große Wertschätzung und eine dankbare Erinnerung an die Kaiserin. Kaiserin Zita starb schließlich hochbetagt im Jahr 1989 in ihrem Wohnsitz im St. Johannesstift in Zitzers. Die Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Völkerfrieden bemüht sich weiterhin um die Heiligsprechung des Kaisers und um die Seligsprechung der Kaiserin, die ja zuerst dann auch erfolgen muss vor einer Heiligsprechung, und ist da sehr aktiv in vielen, vielen Ländern dieser Welt. Etwas ganz Besonderes möchte ich hier erwähnen. Normalerweise wird der Todestag eines Seligen oder einer Heiligen als kirchlicher Gedenktag ausgewählt, als liturgischer Gedenktag. In weiser Voraussicht hat Papst Johannes Paul II. Den Hochzeitstag von Karl und Zita als liturgischen Gedenktag für den selig gesprochenen Kaiser Karl bestimmt, in weiser Voraussicht, dass eben auch noch eine Seligsprechung der Kaiserin, der Dienerin Gottes, erfolgen könnte und das Ehepaar dann einen gemeinsamen Gedenktag hätte. Und dazu ist noch etwas Folgendes noch zu sagen, was ganz wesentlich ist. Kaiserin Zita und Kaiser Karl haben das Ehesakrament gelebt. Sie haben gewusst, dass in diesem Sakrament, wenn man es lebt, dass da eine große Gnade erwächst und dass diese Gnade die Kraft gibt, wirklich zusammenzustehen in guten und in schweren Tagen. Und man weiß, dass Kaiser Karl, also der damalige Thronfolger, Erzherzog Karl, seiner schönen Braut Zita am Abend vor der Verlobung versprochen hat oder zugesagt hat: Von nun an müssen wir uns gegenseitig helfen, in den Himmel zu kommen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lassen Sie das Wort nachklingen. Ein junger Bräutigam sagt zu seiner Frau, Braut damals: Von nun an müssen wir uns gegenseitig helfen, in den Himmel zu kommen. Ich denke, wenn ein junger Mann die Ehe so sieht, ein gegenseitiges Miteinander, um zum Ziel, zur Vollendung zu gelangen, ja, der hat die Ehe verstanden. Der hat das Ehesakrament begriffen, welche Kraft in diesem Bunde liegt, in diesem Sakrament, das sich Mann und Frau vor dem Angesicht Gottes spenden. In diesem Sinne feiern wir auch jedes Jahr eine Gedenkfeier, einen Gedenkgottesdienst zu Ehren des seligen Karl und der Dienerin Gottes, Kaiserin Zita. Sie haben sich ja gegenseitig geholfen, in den Himmel zu kommen. Ich bin persönlich mit großer, großer Dankbarkeit im Besitz auch einer Reliquie des seligen Kaiser Karls, die mir die kaiserliche Familie, ein Enkel, der für die Reliquien zuständig ist, überlassen hat, auch aus Dankbarkeit, aber auch als Motivation, die Verehrung des seligen Kaisers weiterhin zu fördern. Und hoffentlich, ja, das ist meine Hoffnung, vielleicht noch die Seligsprechung der Dienerin Gottes, Kaiserin Zita, erleben zu dürfen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich erteile Ihnen gerne noch, das heißt, ich erbitte Ihnen gerne noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, des heiligen Josef, des seligen Kaiser Karl von Österreich und aller Heiligen und Seligen im Himmel, segne, stärke und behüte sie und ihre Familie, der dreifaltige und der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Vielen Dank, lieber Pfarrer Bernhard Schneider, für Ihre eindrücklichen Ausführungen und dafür, dass Sie uns einen Blick auf Kaiser Karl und Kaiserin Sita im Lichte des Friedens gegeben haben. Wir wünschen Ihnen von Herzen in Ihrem Apostolat und Ihrer Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute, lieber Pfarrer Bernhard Schneider.
Danke auch vielmals.
Liebe Hörerfamilie, Sie hörten den Beitrag mit Pfarrer Bernhard Schneider. Die Sendung ist unter Podcast anhörbar und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie und Freunden zu teilen. Und so verabschiede ich mich. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.